Gestern schrieb ein Pastor, dem ich auf Twitter folge, Folgendes: Müsste ich morgen predigen, wären schicke Shorts angesagt. Hatte ich erst einmal in 10 Jahren Dienst. Über 30 Grad im Raum. Puh, Urlaub. Der ist nämlich im Urlaub, der Pastor. Er muss also nicht predigen, aber ich muss predigen. Hab keine schicke Shorts an, aber bitte seht mir nach, dass ich heute meinen Füßen ein wenig Luft verschaffe, indem ich diese Schuhe anhabe. Ja, wir sind zu Ende erstmal mit der Predigtreihe aus dem Lukas-Evangelium, machen jetzt weiter mit ausgewählten Themen. Am Donnerstag besuchte ich einen alten Freund, der noch nicht gläubig ist, und wir sprachen auch über unsere Pläne, im Oktober nach Albanien auszureisen. Und mein alter Freund schüttelte nur den Kopf. Ich verstehe das nicht, Danny. Ich verstehe das nicht. Du mit deiner Krankheit und ihr mit dem kleinen Baby. Nein, ich verstehe das nicht. Und ich sagte ihm, Martin, das musst du auch nicht. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass Menschen dir gegenübertreten und in gewisser Weise Unverständnis zum Ausdruck bringen über der Weise, wie du deinen Glauben lebst. Aber ich muss heute Morgen die Frage stellen, wie kann es sein, dass wir in Menschen solch ein Unverständnis und solche Fragen hervorrufen? Warum überhaupt kommen Menschen dahin, uns Fragen zu stellen wie diese, wie um alles in der Welt kannst du solche Risiken eingehen? Warum musst du ausgerechnet diesen Weg gehen? Wie kommst du dahin, dich einer Sache so hinzugeben? Warum ist dir der Glaube so wichtig? Das sind Fragen, die bei Menschen aufkommen können, die auf unser Leben schauen und nicht verstehen, warum wir unseren Weg mit Jesus so konsequent gehen. Und ich glaube, auch in der Bibel finden wir solche Menschen beschrieben. Und Jesus hat an einer Stelle 2 ganz kurze Geschichten von 2 Männern für uns erzählt, die wahrscheinlich ebenso solche Fragen in den Menschen in ihrem Umfeld hervorgerufen haben. Ich verstehe das nicht. Warum musst du so handeln, du und dein Glaube, du und deine Überzeugungen? Wie kommt es dahin, dass Menschen sich einer Sache so radikal verschreiben, dass sie dafür bereit sind, alles hinzugeben? Diese Frage möchte Jesus beantworten in 2 Gleichnissen aus Matthäus 13, die ich heute anhand der Perikopentexte für uns ausgewählt habe. Und die möchte ich für uns heute ein wenig erklären und damit auch dann erklären, wie ich und meine Familie dazu komme, diesen Weg im Oktober zu gehen. Jesus gebraucht diese Gleichnisse aus Matthäus 13, Vers 44 bis 46, um zu erklären, was mit Menschen passiert, die Jesus kennenlernen, die Teil von seinem Reich werden. Und ich möchte sie jetzt mal mit uns gemeinsam lesen. Dort lesen wir, wie Jesus sagt: Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. 2 ganz kurze, prägnante Geschichten, aus denen wir ganz viel lernen können für uns und auch für unseren Glaubensleben. Aber vielleicht kurz zum Hintergrund, wo sich diese Geschichten befinden. Sie befinden sich in Matthäus 13. In diesem Kapitel erzählt Jesus sogenannte Himmelsreich-Gleichnisse, wo er den Menschen gewisse Aspekte dieses neuen Lebens näher bringen will, das nun anbricht, seitdem Jesus da war. Die ersten 2 Gleichnisse vom Seemann und vom Unkraut auf dem Acker, die sind dazu da, um deutlich zu machen, was es damit auf sich hat, mit diesem Reich und Menschen, die dazugehören. Manche sind gläubig, manche sind irgendwie nur halbgläubig, andere sind gar nicht gläubig. Und auch hier in der Gemeinde ist das so. Manche hören dieses Wort, nehmen es auf, werden verändert, andere hören es und da geschieht kleine Veränderung und wiederum andere hören und es gibt gar keine Veränderung. Oder auch das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen. Es gibt im Reich Gottes Menschen, die sind gläubig und andere, die sind ungläubig. Und am Ende wird abgerechnet. Und dann erzählt Jesus zwei andere Gleichnisse vom Senfkorn und vom Sauerteig. In denen möchte Jesus deutlich machen, mit welch einer Kraft sich das Reich Gottes ausbreitet. Wenn Menschen Gott kennenlernen und ihm nachfolgen und wenn Gemeinden entstehen, dann hat das eine unbändigende Kraft. Und die erklärt Jesus in diesen Gleichnissen. Aber Jesus hat bis dahin noch nichts erzählt darüber, was es mit den einzelnen Menschen macht, was die Auswirkungen davon sind, wenn ein Mensch Gott kennenlernt. Und wenn ein Mensch Teil von diesem Reich wird, dieser neuen Herrschaft, in der Gott regiert. Und genau deswegen erzählt Jesus diese zwei Gleichnisse und erzählt auch, was es braucht, um überhaupt Teil dieses Reiches zu werden, um Jesus kennenzulernen und diesen Schatz, von dem wir gerade gelesen haben, in den Händen zu halten. Wird man einfach so Christ? Oder braucht es dazu irgendwas? Früher, da waren die Juden Juden, weil man als Jude geboren wurde. Und man war römischer Bürger, weil man als Teil des römischen Reiches geboren wurde. Und man ist Amerikaner, wenn man in Amerika geboren wird. Aber im Reich Gottes wird das irgendwie anders. Und genau das möchte Jesus hier erklären. Und dir heute Morgen will ich das nahebringen. Wie kannst du Teil vom Reich Gottes werden und Jesus kennenlernen? Wie verändert sich das Leben eines Menschen, der Jesus kennenlernt und Teil dieses Reiches wird? Darum geht es. Oder schauen wir uns jetzt mal diese zwei Gleichnisse an, eins nach dem anderen. Zuerst der Schatz im Acker. Wir haben es gerade gelesen, ist eine ziemlich ungewöhnliche Geschichte für uns. Wir finden leider, wenn wir graben, keine Schätze mehr im Acker. Aber damals war das eine gängige Praxis, dass Menschen wertvolle Sachen, vor allen Dingen Gold und Silber, in der Erde vergruben, weil dort war es am sichersten. Wir machen mit unserem Vermögen Folgendes, wir bringen es zur Bank, weil Geld lässt man einfach nicht zu Hause liegen. Möglicherweise kommen Diebe und stehlen es. Aber auf der Bank ist es auf jeden Fall sicherer. Oder wir investieren unser Geld in irgendwelche Anlageformen wie Gold oder Aktien oder in Immobilien. Es sind auf jeden Fall sichere Anlagen. Damals gab es all diese Dinge nicht, sondern man vergrub das, was man hatte, einfach in der Erde. Und Josephus, ein großer Historiker, er schrieb mal darüber, dass Gold und Silber und der Rest von den allerkostbarsten Güter, die ein Jude hatte, wurde in der Erde vergraben, um die Ereignisse des Krieges zu überstehen. Und das müssen wir verstehen. Palästina und die Zeit, in der Jesus oder die Gegend, von der Jesus erzählt, das war ein reines Kriegsgebiet. Über die Jahrhunderte, bevor Jesus auf die Erde kam, gab es da immer wieder Kriege. Und in Kriegen ist es leider auch so, dass manchmal Menschen sterben, die gerade dieses Land besaßen. Und andere kommen hin und nehmen sich dieses Zeug, was da vergraben war. Es ist also auf der einen Seite eine sichere Anlage, wenn man das Feld behält, aber wenn man stirbt und auch die Verwandten irgendwie das nicht mitbekommen, dann bleiben diese verborgenen Schätze in der Erde und niemand findet sie. Und genauso war es also auch hier. Dieses Feld hatte einen Schatz, aber der Besitzer von dem Feld wusste nicht, dass dieser Schatz da drin ist. Und der Mann, also der geht hier über diesen Acker und auf irgendeine Weise kommt er dazu, hier rumzugraben. Wir wissen nicht, was ihn bewegt. Heutzutage gibt es ja alle möglichen Gründe, Felder durchzugraben oder Grundstücke durchzugraben wegen Wasserleitungen, die man legt oder Gas oder Strom oder DSL. Aber wir wissen nicht, warum der Mann damals gegraben hat. Vielleicht war er angestellt bei dem Feldbesitzer und musste irgendwie was pflügen oder so. Auf jeden Fall entdeckt er hier diesen verborgenen Schatz. Und was macht er damit? Er nimmt ihn sich nicht ganz vor, dass er etwas gefunden hat und geht damit nach Hause, sondern er verbirgt es wieder, weil er hat einen anderen Plan. Er möchte einen ganz guten Weg gehen. Und deswegen geht er hin und er weiß, dieser Schatz ist unendlich wertvoll. So wertvoll, dass er alles dafür eintauscht, um diesen Schatz zu besitzen. Er wählt den ehrlichen, ethisch guten Weg. Manche würden fragen, aber das Feld, das gehört doch jemand anderen und das, was da drauf ist. Aber das war damals nicht so. In dem jüdisch-rabbinischen Gesetz hieß es, wer zerstreutes Obst oder Geld findet, dem gehört, so gehört es dem, der es gefunden hat. Ja, und so hat der Besitzer da keinen Anrecht auf diesen Schatz. Wäre das nämlich sein Schatz gewesen, hätte er dieses Feld ja niemals verkauft. Ja? Letzte Woche am Donnerstag gab es auch im Generalanzeiger eine Geschichte von einem Mann, der ein Haus kaufte und im Kamin fand er 146.000 Euro in D-Mark-Scheinen. Es waren das 300.000 D-Mark. Ja? Die fand er dort und er dachte, wow, die gehören jetzt ihm. Brachte sie also irgendwo zum Fundbüro und sagte, das habe ich gefunden, das will ich, dass das mir gehört. Aber das ist leider ihm nicht zugekommen, weil man konnte den früheren Hausbesitzer noch ermitteln und damit war klar, hey, das gehört eigentlich denen, die da vorher gelebt haben. Aber hier bei dieser Feldgeschichte ließ sich der Vorbesitzer von diesem Acker nicht mehr ermitteln und der Schatz also auch nicht einer Person zuzuschreiben. Und der Punkt von diesem Gleichnis ist ganz einfach, der Mann findet einen Schatz, der ihm so viel wert ist, dass er bereit ist, alles dafür zu verkaufen, um diesen Schatz zu besitzen. Er war so begeistert davon, dass er hingeht und alles hingibt. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was die Menschen im Umfeld von diesem Mann gedacht haben. Wie viel Unverständnis der wohl hervorgerufen hat. Sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Für so ein trübes Feld verkaufst du alles, was du hast, dein gutes Haus und deinen guten Garten mit all dem angebauten Zeug, was da drauf ist und kaufst dir diesen Acker. Warum machst du das? Das haben die Menschen im Umfeld dieses Mannes wahrscheinlich gedacht, das ist doch ein Spinner, dass der hingeht und alles verkauft, um dieses Feld zu besitzen. Aber schauen wir uns das nächste Gleichnis an, die verborgene Perle. Hier lesen wir von einem anderen Mann, hier wissen wir sogar, was er für eine Arbeit hatte. Er war nämlich ein Kaufmann. Er handelte wahrscheinlich mit kostbaren Perlen. Wir müssen wissen, Perlen waren damals so viel wert wie Diamanten heute. Also unendlich viel wert. Perlen waren eine gängige Investitionsquelle. Wenn man sein Geld irgendwo investieren wollte, dann am besten in Perlen. Und die Perlen wurden also aus dem Meer hervorgeholt. Dazu gingen Menschen und tauchten im Roten Meer und im Persischen Golf und auch im Indischen Ozean. Und die Perlen, die hatten einen richtig hohen Preis, weil oftmals Menschen dabei umkamen, wenn sie nach diesen Perlen tauchten. Es war ja so, dass die Menschen damals noch nicht solche Mittel hatten wie heute, dass wir Taucherausrüstung haben und alle anderen Dinge. Damals war es so, dass Menschen sich einfach einen Stein um sich banden und sich vom Boot aus ins Meer fallen ließen und dann guckten sie, ob sie tief genug auf den Boden aufkamen. Und wenn der Boden nicht tief genug war und sie weiter sanken, dann waren sie halt tot. Und wenn sie dann auf den Boden aufkamen mit dem Stein, dann gruben sie wie verrückt in einem Atemzug nach einer Perle und dann hofften sie wieder lebendig an die Luft zu kommen. Und so war das damals, dass man nach Perlen tauchte. Das war ein richtig lebensgefährlicher Job. Und jetzt findet also dieser Kaufmann diese kostbare Perle, die irgendein Mann unter Lebensrisiken hervorgeholt hatte aus dem Meeresgrund. Und er weiß, ich muss diese Perle besitzen. Und auch er ist ebenso verrückt und verkauft alles, was er hat, um diese eine Perle zu investieren. Jeder Investitionsberater würde sagen, mach das nicht. Streu dein Vermögen auf verschiedene Anlageformen. Das ist auf jeden Fall viel besser. Aber dieser Mann, der handelt anders. Er wählt nur eine Anlageform, nämlich diese Perle. Und auch hier wieder, was denkt die Frau von diesem Kaufmann? Wie bitte alles verkaufst du, was wir haben, um diese Perle zu besitzen? Das ist das Unverständnis, was er hervorgerufen hat. Aber das ist nur so der Hintergrund von der Geschichte. Aber die Frage ist, was ist die Moral von der Geschichte? Was möchte Jesus, dass wir aus dieser Geschichte lernen? Und jetzt möchte ich für uns noch einige Prinzipien ableiten, die Jesus uns hier näher bringen will. Und auch wenn Jesus hier vom Reich der Himmel redet, so denke ich, möchte ich das für uns ein bisschen besser in ein Wort fassen, nämlich das, was Jesus mit dem Reich der Himmel meint, ist, dass seine Herrschaft angebrochen ist und dass Menschen bereit sind, sich dieser Herrschaft zu unterstellen. Wir haben das Geschenk der Erlösung, das Jesus uns gibt, und wir reden im Reich der Himmel von all den Segnungen, die wir durch Jesus empfangen. Aber um es in einem Wort treffend zusammenzufassen, sprechen wir jetzt einfach von der Person Jesus, die dieses Reich der Himmel wie nichts anderes für uns verkörpert. Und das erste Prinzip, das wir hier daraus ableiten, ist: Jesus ist unendlich wertvoll. Das Reich der Himmel in der Person von Jesus gleicht einem im Acker verborgenen Schatz. Das ist hier das, was zuallererst deutlich wird. Das ist ein unendlich wertvoller Schatz. Und wenn wir von dieser Geschichte ausgehen, wäre es absolut töricht, nicht alles dafür einzutauschen, um diesen Schatz zu besitzen. Jesus sagt nämlich, dass das ein vorbildliches Verhalten ist, was diese Männer hier machen. Er erklärt sie nicht für blöd, sondern er sagt, so ist die normale Reaktion. Wenn Menschen mich kennenlernen, wenn sie Teil von diesem Reich werden, dann ist das etwas unendlich Kostbares. Es ist ein Schatz, der unvergänglich ist und den man uns nicht nehmen kann. Und wir erhalten in diesem Schatz zuallererst natürlich Jesus selbst und dann die Erlösung, die er uns dadurch schenkt. Dieses Geschenk, das wir uns nicht verdienen oder erarbeiten können. Wir erhalten dadurch alle Segnungen, die Gott für uns bereithält. Wir erhalten das ewige Leben und erwarten einen Himmel, in dem es kein Leid und keine Schmerzen und kein Geschrei gibt. All das finden wir in diesem Schatz verborgen, den Jesus für uns bedeutet. Und es ist ein unvergleichlich kostbarer Schatz, der mit nichts anderem in der Welt zu vergleichen ist. Und in dieser Welt gibt es zugegeben viele kostbare und begehrenswerte Dinge. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, es gibt nichts, das so unendlich kostbar und vergleichbar ist mit dem Wert von Jesus. Und deswegen tun wir Dinge, die wir tun, und deswegen bringen wir manchmal Unverständnis über andere, und Menschen verstehen das nicht. Warum wir so handeln, warum uns Dinge wichtig sind, die ihnen unwichtig sind. Und das ist auch dann das zweite Prinzip, das wir dann hier ableiten. Wir finden hier beides Mal, dass diese Dinge, nämlich der Schatz und die Perle, erstmal gefunden werden mussten. Sie sind vorerst verborgen vor den Menschen. Und deswegen das zweite Prinzip: den meisten Menschen ist Jesus verborgen. Dieser Schatz, den ich in Jesus habe, den kann mein noch nicht gläubiger Freund überhaupt nicht verstehen. Und dass ich für ihn, für Jesus nach Albanien gehe, das ist für den absolut nicht nachvollziehbar. Aber es ist auch klar, weil er hat den Wert von Jesus noch gar nicht erkannt. Dieser Schatz, von dem wir hier lesen, der lag nicht einfach offen irgendwo rum und funkelte, sodass jeder ihn erkennen konnte. Nein, dieser Schatz war verborgen, und so spricht auch Paulus davon, dass Menschen, die Gott nicht kennen, diesen herrlichen Schatz nicht erkennen können. Sie haben Augen, die blind dafür sind. Und die Menschen verstehen nicht, was uns antreibt, warum wir bereit sind, diesen Weg zu gehen. Aber hier ist es wichtig, dass diese Männer zwar den Schatz entdeckt haben, aber dann mussten sie irgendetwas unternehmen, um Inhaber dieses Schatzes und dieser Perle zu werden. Und das ist das dritte Prinzip, was wir hier lernen. Wir müssen von Jesus Besitz ergreifen. Anders kommen wir an diesen Schatz nicht dran. Denn man findet den Schatz, vergräbt ihn wieder und weiß, ich muss eine Entscheidung treffen. Um diesen Schatz zu besitzen, muss ich alles verkaufen, muss ich mit dem Feldbesitzer reden und bitten, dass er mir diesen Acker verkauft. Also es geht hier um eine persönliche Entscheidung, die diese Männer getroffen haben. Natürlich, in einem gewissen Sinne befinden sich alle Menschen schon unter der Herrschaft Gottes und Gott regiert und er hat die Kontrolle auch über unser Leben. Aber in einem ganz speziellen Sinne werden wir erst Teil von Gottes Reich, bekommen wir auch an Jesus Anteil, wenn wir uns seiner Herrschaft unterwerfen. Und ich glaube, viele Menschen unterliegen dem Trugschluss, dass man irgendwie in dieses Reich Gottes hineinkommt und Jesus kennenlernt, weil man im Einflussbereich der Kirche ist, der Gemeinde, weil man am Sonntag auf dem Stuhl sitzt und inspirierende Predigten hört. Aber Jesus sagt, man kommt nicht so in das Reich, sondern man erkennt, dass da etwas unendlich Wertvolles ist und man trifft eine Entscheidung, das muss ich haben. Und so ist es auch bei dir, wenn du Jesus kennenlernen willst und wenn du diesen unendlich kostbaren Schatz für dich haben willst, musst du eine Entscheidung treffen, eine persönliche Entscheidung. Es reicht nicht, dass du hier Woche für Woche sitzt, am Sonntag für Sonntag und danach wieder nach Hause gehst und da keine Beziehung entsteht. Jesus möchte, dass du ihn ganz in Besitz nimmst. Meine Frage ist heute Morgen, hast du persönlich von Jesus Besitz ergriffen? Hast du dein Leben Jesus hingelegt und gesagt, Jesus, du bist so kostbar, du bist es, den ich brauche, dich will ich haben, hier ist mein Leben, ich brauche dich. Das ist die Reaktion dieser beiden Männer. Das ist die natürliche Reaktion von Menschen, die Jesus kennenlernen wollen. Und das vierte Prinzip leite ich aus folgendem Teil ab, nämlich der Mann, der den Schatz im Acker findet, was lesen wir da von ihm? Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles. Also der ist nicht irgendwie unberührt geblieben, sondern der hat genau das getan, was Menschen tun, die etwas unendlich Wertvolles finden. Die freuen sich. Und so ist die Reaktion eines Menschen, der Jesus kennenlernt und der Teil vom Reich Gottes wird, Freude, echte, tiefgehende Freude. Jesus zu kennen bringt echte, tiefgehende Freude. Das lesen wir immer wieder in den Berichten vom Neuen Testament, was es mit Menschen machte, die Jesus kennenlernten. Und es ist doch so, dass alle Menschen auf dieser Welt danach streben, glücklich zu sein und echte, tiefgehende Freude zu erleben. Und sie versuchen auf alle mögliche Weise dieses Ziel zu erreichen und kommen doch niemals zu dieser echten, tiefgehenden Freude. Aber genau hier in Jesus und in diesem Reich Gottes finden wir das Verheißen, diese Freude, die bleibt. Und meine Frage ist, die ich mir stelle, Danny, wie sieht es aus mit deiner Freude? Hast du diese Freude? Kannst du wirklich von ganzem Herzen sagen, ich freue mich, dass ich Jesus habe und ich freue mich, dass ich Teil von diesem Reich bin und dass ich eine Hoffnung habe und dass ich bei Jesus ankommen werde? Ich freue mich. Die Bibel fordert uns auf, uns in allen Lebenslagen zu freuen. Nicht nur, wenn das Leben auf der Sonnenseite des Lebens funktioniert, sondern immer. Weil unser Leben leitet sich nicht ab von den Umständen, sondern von dem festen Fundament, auf dem wir stehen. Und das ist Jesus und unser Glaube. Und das sagt Jesus hier, wenn wir Jesus gefunden haben, dann haben wir Grund, uns zu freuen. Und wisst ihr was? Christen sollten die Menschen auf der Welt sein, die sich am allermeisten freuen. Sind wir solche Menschen? Das frage ich mich. Sind wir Menschen, zu denen andere kommen können, sag mal, warum bist du eigentlich so zuversichtlich, so freudig? Warum bist du immer so freundlich und fröhlich? Das ist, denke ich, das, was wir in Menschen hervorrufen sollten. Und dann können wir ihnen sagen, ich habe einen Schatz gefunden, ich kenne Jesus und ich kenne etwas, das ist unendlich wertvoll. Und weil ich das habe, deswegen freue ich mich, auch wenn ich leide, auch wenn ich finanzielle Schwierigkeiten habe, auch wenn das und das schwierig ist in meinem Leben, ich freue mich trotzdem, weil ich Jesus habe. Und da machen wir weiter mit dem fünften Prinzip, nämlich jeder lernt Jesus anders kennen. Das sind hier die zwei unterschiedlichen Geschichten. Der eine geht über den Acker, der denkt sich gar nichts dabei, hat vielleicht einen Auftrag, da ein bisschen rumzugraben. Und was entdeckt er? Einen unendlich wertvollen Schatz. Der andere dagegen, der ist irgendwo auf der Suche und möchte diese kostbare Perle finden. Es ist für uns ein Bild dafür, wie wir alle ganz unterschiedlich Jesus kennengelernt haben. Der eine hat sich vielleicht nichts gedacht, guckt hier mal in die Gemeinde rein, was da so los ist, und auf einmal lernt er hier Gott kennen. Der andere ist seit Jahren auf der Suche, möchte Frieden finden für seine Seele, leidet unter seiner Sünde und braucht jahrelang, um diesen Jesus zu finden. Und so hat jeder von uns seine eigene persönliche Geschichte, mit der wir zu Gott kommen. Aber dann jetzt am Ende das sechste und allerwichtigste Prinzip in meinen Augen, das so dieses Gleichnis endgültig zusammenfasst, nämlich: Jesus zu haben, kostet uns alles. Wie kommen diese beiden Männer dahin, diesen Schatz zu besitzen? Nicht, indem sie ihn einfach klauen oder die Perle einfach so mitnehmen, als er sie auf dem Perlenhandelmarkt entdeckt. Och, keiner hat sie gesehen, steckt sich sie ein. Nein, diese Männer, sie sind bereit, alles zu verkaufen. Alles, was ihr Leben ausmachte, alles, wovon sie ihren Wert und ihre Identität ableiteten, alles, was ihnen Sicherheit verschuf, das waren sie bereit aufzugeben, um diese eine Perle oder um diesen Schatz zu besitzen. Sie tauschen alles ein. Und genau das müssen auch wir erbringen, um Jesus zu bekommen und um Teil dieses Reiches Gottes zu werden. Jetzt sagst du: Moment mal, wie? Jesus bekomme ich erst, wenn ich mich einkaufe? Das kann doch nicht sein. Werden wir nicht durch Glauben und aus Gnade gerettet? Müssen wir uns die Erlösung durch Jesus irgendwie erkaufen? Ich meine, zugegeben, hier in der Geschichte bekommen diese zwei Männer das, was sie gefunden haben, erst als sie alles hingegeben haben. Und ich denke, das ist hier aber nur das Gleichnis, dass sie bereit sind, alles zu verkaufen und mit dem Geld, was sie dadurch erworben haben, diesen Schatz zu kaufen. Also es geht hier nicht um das Geld, mit dem wir uns dann die Erlösung erkaufen oder Jesus irgendwie erkaufen. Gerettet werden wir nicht, indem wir irgendetwas erbringen. Die Erlösung ist ein Geschenk. Aber, und das ist das Geheimnis, Jesus fordert trotzdem etwas von uns. Er sagt zu denjenigen, die ihm nachfolgen wollen, die ihn haben wollen, sagt er: Wer Vater und Mutter, Bruder oder Schwester mehr liebt als mich, der kann mich nicht haben. Der kann nicht mein Jünger sein. Oder er sagt: Wer sich nicht von allem trennt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Jetzt können wir sagen: Moment mal, das hat Jesus bestimmt nicht so gemeint. Aber dann stehen wir in der Gefahr, diesen Jesus mit seinen konsequenten, radikalen Forderungen irgendwie umzudeuten und aus ihm einen Jesus zu machen, der uns passt. Aber vielleicht ist Jesus doch radikal in seinen Forderungen. Jesus sagt: Wenn wir wirklich zu Jesus gehören wollen und Bürger des Reiches Gottes werden wollen, müssen wir die Bereitschaft aufbringen, unser ganzes Leben einzutauschen, um ihn zu gewinnen. MacArthur sagt: Die Erlösung ist ein Tausch, in dem wir unser Leben eintauschen und die Herrschaft Jesus übertragen. Das fordert Jesus von Menschen, die ihm nachfolgen wollen und die Teil vom Reich Gottes werden wollen. Wer mir nachfolgt, verleugne sich selbst. Oder er sagt: Wer sein Leben liebt, also an dem festhält, was ihm wichtig ist, der wird sein Leben verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Also Jesus ist konsequent in seinen Aussagen. Und als ein junger Mann, ein reicher Jüngling zu Jesus kam und nach dem ewigen Leben suchte, dann sagte Jesus ihm nicht: Pass auf, sprich dieses Gebet mir nach und du hast das ewige Leben. Sondern Jesus sagte ihm: Eines fehlt dir. Geh hin und verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, und du wirst deinen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach. Der Mann bekam das ewige Leben dadurch nicht, dass er das, was er hatte, den Armen gab, sondern dass er bereit war, alles, was er hatte, hinzugeben und Jesus die Herrschaft über sein Leben zu übertragen. Und das ist die Quintessenz von diesen zwei Gleichnissen. Jesus ist so viel mehr wert als alles andere. Und wer diesen Wert erkannt hat, der ist bereit, ihm sein ganzes Leben hinzugeben, zu sagen, Jesus, weil du so unendlich wertvoll bist, weil du dein Leben für mich gegeben hast, deswegen verkaufe ich alles, was ich habe. Deswegen gebe ich dir mein Leben, übertrage dir die Herrschaft über mein Leben und du bestimmst von nun an, wo es hingeht. Meine Frage ist, haben wir unser ganzes Leben eingetauscht, um Jesus zu gewinnen? Glauben wir, dass Jesus es wirklich wert ist, dass wir alles für ihn loslassen? Glauben wir, dass er wirklich so gut und erfüllend und belohnend ist, dass wir alles verlassen, was wir haben, um in ihm die Fülle zu finden? Haben wir losgelassen von dem, was uns wichtig ist, was uns Sicherheit bringt, was uns Wert verschafft und was uns Identität vermittelt? Das ist es, worum es geht, wenn wir Jesus kennenlernen wollen, wenn wir Teil vom Reich Gottes sind. Und ich möchte mich an die jetzt wenden, die schon länger gläubig sind und fragen, wie es bei dir aussieht. Wie viel bedeutet dir Jesus und seine Sache? Gibt es bei dir noch die Überzeugung, dass du in Jesus einen unendlich kostbaren Schatz besitzt? Oder die andere Frage, hast du überhaupt Jesus schon mal bedingungslos dein Leben ausgeliefert und gesagt, Jesus, hier ist mein ganzes Leben, ich möchte dich haben, weil anders bekomme ich dich nicht. Wenn nicht, dann mache ich dir Mut, dich zu hinterfragen. Wir werden gleich das Abendmahl feiern und das Abendmahl ist sozusagen die Erinnerung daran, wie viel es Jesus gekostet hat, für uns solch ein Schatz zu werden. Dass Jesus dieser unendlich kostbare Schatz ist mit all den Segnungen, die wir empfangen, das ist er nicht einfach so geworden, sondern das ist er geworden, weil er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und daran erinnern wir uns, dieser Preis oder dieser Schatz, der hat seinen Wert durch das Blut und das Sterben von Jesus. Und daran denken wir. Und wenn du den Wert dieses Schatzes aus den Augen verloren hast oder ihn vielleicht noch nie wirklich erkannt hast, wer Jesus ist und was er dir schenken will, dann mache ich dir Mut jetzt im Verlauf des Abendmahls. Bitte ihn, dass er dir zeigt, wie wertvoll er ist und was er dir bedeuten will. Und dann bring ihm dein ganzes Leben. Und vielleicht noch ein Wort auch an die, die noch nicht glauben, die auf dem Weg sind, Jesus kennenzulernen. Vielleicht kommen manche schon seit längerem hier in die Gemeinde, aber sie haben noch nie gewagt, sich ganz auf Jesus einzulassen. Dann möchte ich dir ganz klar heute Morgen weiter sagen, du brauchst Jesus. Nicht einfach nur als Ergänzung zu deinem allgemeinen religiösen Interesse, du brauchst Jesus als Retter. Weil ohne Jesus, der für deine Schuld stirbt, bist du verloren in deiner Sünde und auf dem Weg in die Hölle, wo du bewusste, unendliche Qualen erleiden wirst. Aber Jesus ist gekommen, um dich zu retten. Und er ist der Schatz so unendlich kostbar und wertvoll und er ist es, der all deine Sehnsüchte stillen will und der von dir absolute Ergebung fordert. Er will dein ganzes Leben, anders geht es nicht. Diese zwei Männer hier in der Geschichte haben begriffen, was es bedeutet, diesen Schatz oder diese Perle zu finden. Und ich wünsche mir so, dass wir als Gemeinde, jeder Einzelne, ob Jungs, die vielleicht sonst im Kindergottesdienst sind oder Ältere oder vielleicht manche, die zum ersten Mal hier sind, dass wir alle verstehen, Jesus ist dieser unendlich wertvolle Schatz. Lass mich noch beten. Jesus, vielen Dank, dass du uns hier durch diese zwei Gleichnisse nahe bringst, was es bedeutet, dich kennenzulernen, Teil von diesem Reich Gottes zu werden, zu erleben, wie du uns beschenkst mit all diesen Segnungen. Und du weißt, was in unserem Leben passiert ist bisher, weil wir dich kennengelernt haben, wie sich das ausgewirkt hat. Und ich wünsche mir, Herr, dass wir alle solche Menschen werden, die einen unendlich kostbaren Schatz entdeckt haben und die dazu deswegen bereit sind, alles aufzugeben und diesen Schatz zu besitzen, die voller Freude ihr Leben gehen, weil sie wissen, wir haben etwas unendlich Kostbares. Und du weißt, wo wir jeder Einzelne stehen. Schon länger gläubig, den Schatz lang aus den Augen verloren, Schätze hier auf Erden in den Blick genommen oder andere, die noch gar nicht erkannt haben, wie kostbar dieser Schatz ist, Jesus, der du für uns bist. Und ich bitte dich, bring du uns dahin, deinen Wert und das Leben mit dir neu wertzuschätzen. Amen.